Ihr Lieben, es ist schön, euch alle hier zu sehen an diesem Sonntagmorgen. Ich habe uns eine Stelle aus dem Epheserbrief mitgebracht. Ihr habt schon gehört, welches ist. Bevor wir da reinsteigen, habe ich kurz ein paar Worte zu dem Epheserbrief. Paulus hat den Brief geschrieben, da war er entweder ein Gefangener in Rom oder er war gerade noch auf dem Weg dahin nach Rom. Und in diesem Brief, wenn man den so durchschaut, dann hat er da mehrere Themen, die er so nach und nach abgeht. Hauptsächlich geht es dabei um die große Rolle, die Gottes Gemeinde spielt. Die Gemeinde aus Christen, aus Nachfolgern Jesu in Gottes Plan spielt. Und er erinnert die Gemeinde daran, dass es ein Wunder ist, dass sie so eigentlich existieren, Juden und Heiden zusammen, das hätte es vorher gar nicht gegeben. Und dann so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben, die alle zusammen sind als eine Einheit und vor allem als Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Und das liest sich teilweise ein bisschen wie ein Loblied auf die Gemeinde. Er schreibt noch mehr darüber, sie ist der Leib, der Körper von Jesus in dieser Welt. Und da spielt das so ein bisschen zusammen, die Rolle von Jesus und die Rolle, die die Gemeinde spielt. Jesus, der Herrscher quasi über das All, über alles. Paulus schreibt, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das ist zum einen das Lob Christi, ne? Christus, Gott hat ihn zum Herrscher über die ganze Welt eingesetzt. Und er ist aber nicht nur der Herrscher der Welt, er ist auch der Herr der Gemeinde. Das mag man sich fragen, gut, wenn er der Herrscher über sowieso alles ist, ist er auch der Herr über die Gemeinde, ja. Das Besondere daran ist aber, dass die Gemeinde seine Herrschaft anerkennt, während das beim Rest der Welt wohl noch ein bisschen dauert. Und Paulus schreibt über die enge Beziehung, die Gemeinde und Christus haben, ne? Wie ein Kopf mit dem Körper verbunden ist, das ist schon ziemlich intim. Er beschreibt das später noch mit der Beziehung zwischen Mann und Frau, so wie Mann und Frau in der Ehe ein Fleisch werden, so sind auch Christus und seine Gemeinde zusammengewachsen, so gehören sie fest zusammen. Paulus kannte die Gemeinde in Ephesus sehr gut. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich eine der Gemeinden, die er am besten kannte. Er hat sie zwar nicht selber gegründet, wie das bei vielen anderen Gemeinden der Fall ist, aber er war von Anfang an dabei und hat die Menschen begleitet, hat die Gemeinde in ihrem Wachstumsprozess gesehen und sie tatkräftig unterstützt. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 19, auf seiner dritten Missionsreise, die Paulus macht. Da kommt er nach Ephesus. Das war damals eine der wichtigsten Hafenstädte, liegt an der Westküste der Türkei. Und die Stadt war sehr wohlhabend und Paulus kommt dahin und er trifft schon Christen dort, die es dort schon gibt. Da kam vorher ein Missionar, ein Evangelist vorbei und hat schon einige Juden zum Glauben an Jesus Christus gebracht. Und Paulus freut sich darüber und er tut sich mit ihnen zusammen. Er lehrt sie viel über den Glauben. Es gibt Dinge, die sie noch nicht wissen. So hatten sie zum Beispiel noch nie vom Heiligen Geist gehört. Und Paulus bleibt schließlich ganze 2 Jahre in dieser Stadt. Finde ich immer komisch, dass das als eine Station in dieser Reise bezeichnet wird, wenn er doch eigentlich nur ein bisschen reist, 2 Jahre da bleibt und dann wieder ein bisschen weiter reist. Letzten Endes muss Paulus die Stadt verlassen. Es kommt zu einem unangenehmen Vorfall. Er legt sich mit der Tourismusindustrie an. In Ephesus steht 1 der 7 Weltwunder und da gibt es viel Tourismus hin. Da ist viel Geld zu machen, Menschen, die Angst darum haben. Naja, und schließlich muss er die Stadt verlassen. Aber er hat die Gemeinde sehr gut kennengelernt. Er hat sie intensiv begleitet. 2 Jahre lang war er dort. Das ist eigentlich das letzte Mal, dass Paulus sich so intensiv mit einer Gemeinde beschäftigt. Abgesehen vielleicht von der Gemeinde in Rom, aber das wissen wir nicht genau, wie involviert Paulus dort war. Man könnte sagen, Ephesus war sein letztes großes Projekt und die Gemeinde lag ihm auf jeden Fall sehr am Herzen. Und als er kurze Zeit später in Gefangenschaft landet und weiß, okay, jetzt werde ich erstmal eine Weile nicht mehr hin können, schreibt er ihnen den Brief, schreibt er ihnen diesen Epheserbrief und er erinnert sie an das, was er sie gelehrt hat. Zwei große Punkte habe ich schon erwähnt, dass es einmal geht es um Jesus, um seine Macht und seine Majestät und es geht um die Gemeinde, die Gott zusammengesucht hat. Und Paulus ermahnt die Gemeinde, wie wichtig ihre Rolle in dieser Welt ist. Das Leben als Christ ist nicht immer einfach. Andreas hat das schon erwähnt. Es ist umkämpft, es ist angefochten. Und aus diesem Bild heraus spricht Paulus zum Ende des Briefes nochmal zu der Gemeinde. Und er ermahnt sie, hey, ihr habt eine wirklich wichtige Rolle, nehmt das ernst. Und er formuliert das wie ein Feldherr, der vor der Schlacht versucht, seine Soldaten zu motivieren. Und ich lese uns den Predigttext und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Aus Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Da schreibt Paulus, nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ich bete kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, durch das du zu uns sprichst in unser Leben, in unsere Situation. Ich bitte dich, dass du auch heute uns berührst, uns ansprichst, zu jedem von uns in die Situation, in der wir gerade sind. Sag uns das, was wir zu hören brauchen. In Jesu Namen. Amen. Wie ein Hauptmann, der vor der Schlacht seine Soldaten motivieren will. So spricht Paulus hier zu den Geschwistern. Und so wie ein Soldat vor der Schlacht nochmal darauf achten muss, dass er auch wirklich alles beisammen hat, was er braucht, braucht auch der Christ die rechte Ausrüstung, um zu triumphieren. Ich stelle mir gerne vor, wie es dazu kommt, dass Paulus hier dieses Bild verwendet. Ich überlege mir, vielleicht war das in der Zeit, als er nach Rom wurde er von ein oder zwei Soldaten vielleicht begleitet. Und jeden Tag sieht sie mit ihrer Rüstung, sieht ihre Schwerter, die sie schützen sollen, aber auch zum Kämpfen sind. Und vielleicht denkt er sich da, ja gut, euer Helm, der schützt euch vielleicht vor einem Schwerthieb. Und der Schild, der schützt euch vielleicht vor einem Pfeil, dass ihr nicht durchbohrt werdet. Aber trotzdem seid ihr fest in den Fängen der Sünde. Denn davor schützt eure Rüstung euch nicht. Vielleicht kam ihm, als er so Tag ein, Tag aus diese Soldaten gesehen hat, die Idee zu dieser Liste. Die Soldaten, sie benutzen Waffen, die Menschen gemacht haben, um damit gegen andere Menschen zu kämpfen. Und am Ende gewinnt dann die ein oder die andere Seite. Mal dauert der Sieg länger, mal hält er kürzer an. Aber das interessiert Paulus nicht. Denn er sieht, was dahinter steht. Und zwar, wo Menschen mit Gewalt gegeneinander kämpfen, um sich zu unterjochen, um sich zu unterdrücken, da triumphiert am Ende immer der Böse, der Teufel. Er benennt ihn hier klar, egal wer gewinnt. Paulus sieht einen anderen Krieg, der nicht von den römischen Legionen gefochten wird, irgendwo in den Provinzen, in Germanien oder in Vorderasien. Dort spielt sich dieser Krieg auch ab. Aber vor allem auch an der Heimfront, in der Schule, im Straßenverkehr, auf der Arbeit, am Herd, überall, wo Menschen zusammen sind oder wo Menschen alleine sind. Es ist der Krieg um die Leben und um die Seelen ganz gewöhnlicher Menschen. Soldaten und Zivilisten und Kinder und Alte. Und die Feinde in diesem Kampf, den Paulus hier beschreibt, sind keine anderen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern es sind die Mächte des Bösen. Paulus nennt hier den Teufel und die bösen Geister. Das ist das, wie er es beschreibt, was hinter allem Bösen steht. In der Bibel lesen wir an vielen Stellen von diesem Kampf, auch an anderer Stelle wird davon berichtet. Zum Beispiel heißt es im 1. Johannesbrief, in Kapitel 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Sonst bringt man ja Jesus weniger mit dem Thema Zerstörung in Verbindung. Aber hier passt es, finde ich. Jesus kommt auf die Erde, um Menschen zu befreien aus ihren Ketten, aus der Schuld und der Sünde, die sie hält. Diese Ketten zerschlägt er, zerstört er, die vernichtet er. Im Johannesbrief, wo das steht, da geht es darum, dass Menschen Unrecht tun, dass Menschen lieblos zueinander sind, weil die Sünde in ihnen regiert und dass Jesus sie davon befreit und dass sie dann frei werden zur Gerechtigkeit. Er vernichtet die bösen Mächte, die über sie herrschen. Paulus schreibt hier den Geschwistern in Ephesus und er warnt sie vor heimtückischen Angriffen des Teufels. Das ist interessant, weil, und auch für uns interessant, weil ganz offensichtlich sind Christen nicht automatisch immun, nicht automatisch geschützt vor diesen bösen Mächten, sondern auch sie stehen mitten in diesem Kampf. Und Paulus warnt sie aber nicht nur davon, sondern er gibt ihnen auch gleich etwas mit. Er sagt ihnen, hey, ihr könnt euch schützen, ihr werdet am Ende triumphieren, aber strengt euch an, schützt euch. Und er beschreibt das am Bild von dieser Waffenrüstung, der Rüstung eines römischen Soldaten, eines Legionärs. Das war damals ein Bild, was die meisten Menschen so im Kopf hatten. Und jeden Punkt von dieser Rüstung, also Paulus schreibt alle Waffen, mit Waffen sind auch die einzelnen Teile der Rüstung gemeint. Der Brustpanzer ist genauso eine Waffe. Das ist für uns heute vielleicht ein bisschen seltsam, die Bezeichnung. Darum nennen wir das auch Waffenrüstung. Diese sechs Teile verknüpft er mit einem wichtigen Punkt im christlichen Glauben. Und im Grunde beschreibt Paulus hier sowas wie die Grundlagen des christlichen Glaubens. Die Grundlagen für ein christliches Leben, für ein Leben als Christ, das, was auf jeden Fall dazugehört. Und wir sollen sie anziehen, um geschützt zu sein in unserem Glauben. Das sind sechs Sachen und ich werde jetzt zu jeder etwas sagen. Das heißt, wenn ihr mitschreiben wollt, dann sucht euch jetzt irgendwas für Notizen raus, damit ihr nicht am Ende euch denkt, Moment, ja, das ist der Schild, aber was kam nochmal am Anfang? War das jetzt der Helm oder der Gürtel? An erster Stelle nennt Paulus den Gürtel. Der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel, das ist das zentrale Stück der Ausrüstung eines Soldaten. Ohne den Gürtel geht nichts. Meine Hose passt. Mein Anzug kann ich auch ohne Gürtel tragen. Aber mit sitzt er einfach besser. Und Manche von euch kennen das vielleicht, haben Hosen im Schrank, die nicht mehr so ganz passen. Ohne Gürtel ist dann ziemlich blöd. Bei einem Soldaten noch mehr, ohne Gürtel fliegen die einzelnen Teile in der Rüstung hin und her und bringen nicht wirklich was. Der Gürtel ist das, was das Ganze zusammenhält. Und so ist es auch mit der Wahrheit. Wahrheit ist ein großes Thema in der Bibel. Ich denke, das kann man schon sagen. Auch wenn mit diesem Begriff manchmal etwas anderes gemeint ist, als wir so landläufig im Deutschen darunter verstehen. Ihr kennt wahrscheinlich den Ausspruch von Jesus aus Johannes 14. Da sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eine ganz grundlegende Wahrheit, des Christentums. Wahrheit finden wir an erster Stelle immer in einer Person, nämlich in Jesus Christus. Damit unterscheidet sich an dieser Stelle Wahrheit auch von Richtigkeit. Richtigem oder Erkenntnis könnte man sagen. Mit Richtigkeit meine ich, dass wir Erkenntnisse finden, dass wir über richtig und falsch urteilen, über gut und böse. Man kann sich da sehr intensiv und sehr leidenschaftlich auf die Suche machen, sich damit auseinandersetzen, was richtig ist, was stimmt und was im Gegenzug auch falsch ist. Und das ist auch sehr gut und sehr richtig. Das soll man nicht unterlassen. Aber damit allein ist dem Menschen noch nicht geholfen. In Johannes Kapitel 8, in Vers 32, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir von Wahrheit sprechen. Die Wahrheit, die wir durch Jesus Christus erkennen, macht uns frei. Und das ist auch, wo sie sich in ihrer Auswirkung ganz essentiell unterscheidet von der bloßen Erkenntnis, was richtig und was falsch ist. Im Römerbrief schreibt Paulus, dass das Gesetz des Mose, ja, dass die Juden sehr hoch gehalten haben, dass ihnen heilig ist, dass das zwar dazu führt, dass Menschen ihre Sünde und ihre Sündhaftigkeit erkennen, aber es macht sie nicht frei von dieser Sünde und der Sündhaftigkeit. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst oder von Bekannten, von Freunden. Ein Mensch erkennt, da läuft etwas falsch in meinem Leben. Da ist etwas nicht richtig, da trage ich etwas dazu bei, da mache ich etwas falsch. Aber trotzdem tut er es weiter und alles, was sich an der Situation ändert, ist, dass der Mensch sich ab jetzt über sich selbst ärgert. Mensch, warum bin ich bloß so schwach? Warum gebe ich immer wieder nach? Warum bin ich so dumm und laufe immer wieder in die gleichen Fallen? Oder was man sich dann vorwirft. Solche Fälle gibt es wie Sand am Meer. Ihr müsst dafür nicht immer zu den Rauchern schauen. Aber das ist natürlich ein Beispiel. Na klar, das ist ungesund, das ist nicht gut, das stinkt auch, aber trotzdem mache ich es sehr gut. Manchmal, vielleicht in einem von 100 Fällen, schafft der Mensch es, sich zu verändern. Aus eigener Kraft. Er sagt, so geht es nicht weiter. Das ist schlecht. Er ist vielleicht entsetzt von sich selbst, von dem, was daraus hervorkommt in seinem Leben. Sagt, ja, ich reiße jetzt das Ruder rum und ändert sein Leben. Wo das geschieht, ist es eine große Leistung und verdient Respekt. Das braucht viel Kraft, viel innere Willenskraft auch. Aber selbst dann geschieht diese Veränderung im Leben nur unter großem inneren Druck und unter einem Zwang, unter den man sich setzt. Wirklich frei macht nur die heilsame Gnade Jesu Christi. Wer sie erlebt, hat auch trotz der eigenen Fehler noch Luft zum Atmen und Raum für Veränderung. Kann mit den eigenen Fehlern ja umgehen. Andersherum gibt die Erfahrung der Gnade, wenn man das erfahren hat, wenn man das erlebt in seinem Leben, auch Kraft, sich dann wieder ehrlich den eigenen Fehlern zu stellen, vielleicht nach ihnen zu suchen und zu schauen, ja, Moment, wo bin ich veränderungsbedürftig? Wo ist in meinem Leben etwas veränderungsbedürftig? Für diesen Prozess, dass sich etwas ändert, ist die Erkenntnis von dem, was richtig und was falsch ist, notwendig. Weil ansonsten, woher weiß ich, was ich ändern muss, was ich ändern kann? Aber ohne die Wahrheit Jesu Christi ist die bloße Erkenntnis blutleer und bleibt ohne Wirkung. In Johannes 1, Vers 17 heißt es, durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Die Wahrheit kommt im Doppelpack mit der Gnade. Und die Gnade, das ist eine gute Überleitung, die führt uns nämlich gleich zum nächsten Stück in der Rüstung, zu dem Brustpanzer. Der Brustpanzer, das größte, das schwerste Stück, schützt vor Angriffen von vorne. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, hey, Moment, Gnade, ist das nicht der Panzer der Gerechtigkeit? Ist Gnade nicht vielleicht das Gegenteil von Gerechtigkeit? Ich meine, wir kennen das so im Deutschen, dass man sagt, da lässt jemand Gnade vor Recht ergehen. Ne, wenn jemand in der Situation ist, einen anderen zu strafen oder zur Rechenschaft zu ziehen und sagt, nein, ich lasse noch mal Gnade vor Recht gehen, ich lasse Gnade walten. Die Gerechtigkeit legen wir kurz zur Seite. Im Deutschen ist der Begriff Gerechtigkeit sehr juristisch belegt. Gerechtigkeit, das heißt Objektivität, das heißt unparteiisch sein, das heißt Schuld und Unschuld feststellen und schließlich heißt es auch Belohnung und Bestrafung. Tut Gott das nicht? Ist Gott gnädig? Ist er gerecht? Gott ist ein unparteiischer Richter. Das stimmt. Das erzählt uns die Bibel wieder und wieder. Darüber habe ich letzte Woche erst gepredigt. Aber an dieser Stelle ist das mit Gerechtigkeit nicht gemeint. Wenn die Bibel von Gottes Gerechtigkeit spricht, dann sind das meistens Stellen, die mit Gericht nichts oder wenig zu tun haben. Das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, die Belohnung und die Bestrafung, das kennt die Bibel auch. Und dann spricht sie vom Zorn Gottes. Das ist leidenschaftlich, ja, der Zorn Gottes. Das ist nicht der nüchterne Richter. Auch wenn Gottes Zorn sicher nicht ungerecht ist. Aber Gottes Gerechtigkeit ist anders, fundamental, in ihren Grundlagen ganz anders als sein Zorn. Sie hat nicht die Strafe, sondern die Rettung zum Ziel. Gerechtigkeit ist in der Bibel kein juristischer Begriff, vor allem im Hebräischen, sondern er hat mit Beziehung zu tun. Ein gutes Beispiel für den Umgang Gottes mit Gerechtigkeit vielleicht, ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg im Matthäus-Evangelium in Kapitel 20. Da geht ein Weinbergbesitzer, geht morgens los und sucht sich ein paar Tagelöhner und stellt sie an für die Arbeit in seinem Weinberg. Und ein bisschen später, vormittags, geht er nochmal los und findet wieder Tagelöhner und stellt sie auch an, dass sie diesen Tag für ihn arbeiten. Und mittags macht er nochmal das Gleiche und am frühen Nachmittag, als der Arbeitstag schon fast vorbei ist, da findet er auch noch Arbeiter und stellt sie an, diesen Tag für sie zu arbeiten. Und hinterher, als die Arbeit getan ist, bezahlt er sie alle und er bezahlt ihnen allen das Gleiche aus. Jedem gibt er den Lohn für einen Tag, für einen vollen Tag Arbeit, was natürlich denen nicht gefällt, die den ganzen Tag geschuftet haben, weil sie sagen, hey, ich habe hier den ganzen Tag geackert und die waren nur 1-2 Stunden da, so, und jetzt bekommen wir das Gleiche. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist dieser Text eine Katastrophe, ja, dass eine Lohnungleichheit damit käme man hierzulande nicht durch. Oder nur schwierig. Das ist ungerecht, oder? Gemessen an ihrer Leistung ist diese Bezahlung ungerecht. Aber Gerechtigkeit heißt bei Gott nicht, penibel die Unterschiede in der Leistung zu gewichten, sondern die Güte Gottes gibt jedem Menschen das, was er braucht. Gottes Güte gibt jedem Menschen das, was er braucht. Und darin besteht seine Gerechtigkeit. Gottes Leidenschaft gilt nicht zuerst der wertfreien Analyse einer Situation, sondern in erster Linie gilt sie der Wiederherstellung der Gemeinschaft. Gott versöhnt den Menschen mit sich. Er macht Gemeinschaft wieder möglich. Gott macht uns gerecht durch Christus. Nicht fair verteilt, wie wir es uns verdient haben, sondern unverdiente Güte als ein Geschenk. Gottes Gerechtigkeit stellt wieder her. Und wenn wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen, dann heißt das zu sagen, ja, ich weiß, dass ich vor Gott gerechtfertigt bin. Anstatt meine Schuld zu werten, sieht er mich an. Ganz subjektiv, von Auge zu Auge. An dritter Stelle in dieser Rüstung nennt Paulus die Schuhe. Soldatenstiefel müssen eine gute Qualität haben, damals noch mehr als heute. Mir fällt gerade ein, dass Jürgen, du hattest Stiefel aus dem Bundeswehrbestand bestellt, war das so? Genau. Und die hat er bei den Pfadfindern an und ich glaube, das erste Mal, als du die getragen hast oder so, ist direkt die Sohle abgegangen. Ja? Also, das machen sie auch nicht mehr so wie früher, oder ich weiß es nicht. Vielleicht muss man heute im Bund nicht mehr so viel laufen. Wer weiß. Damals mussten die Leute viel laufen, da gab es noch nicht Truppentransporte oder Fahrzeuge, die Soldaten, die römischen Legionäre von A nach B gekarrt hätten, sondern die sind gelaufen. Also es gab Kavallerieeinheiten, das waren die Adligen, die sind dann zu Pferd geritten, aber die Soldaten sind gelaufen und wie die gelaufen sind. Und dann wurden die vom einen Teil des Reichs in das andere verteilt und sie hatten ein schweres Gewicht dabei. Also die Stiefel brauchten eine gute Qualität. Und die Rolle, die die Schuhe im Leben von so einem Soldaten spielen, die Rolle hat im Leben des Christen die Bereitschaft, Gottes Evangelium des Friedens zu verkündigen. Ihr wisst, dass wir, wenn wir als Christen zu erkennen sind, nach außen, dass wir Gottes Botschaft mit all unseren Taten und mit all unseren Worten verkünden. Oder dass wir es durch eben diese Taten und Worten sein lassen. Ein Soldat ohne Stiefel bewegt sich nicht weit. Und ein Christ ohne Bereitschaft wird auch nichts bewegen, am wenigsten von allem sich selbst. Franz Alt schrieb in seinem Aufsatz »Frieden ist möglich, die Politik der Bergpredigt«. Ein toller Aufsatz, das ist aus den 80ern noch. Es ging um atomare Aufrüstung. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr den nicht schon gelesen habt. Darin schreibt er, die Trennung des Privaten vom Politischen ist das entscheidende Verhängnis des bisherigen Christentums. Das ist ein bisschen zu schlucken für Baptisten, die Trennung von Staat und Kirche immer so hochgehalten haben. Aber im Grunde hat er damit nicht Unrecht. Er kritisiert an der Stelle Politiker, die zwar privat Christen sind, aber beruflich nicht. Er schreibt das so, die zwar privat an Jesus glauben, ihn politisch aber zum Deppen erklären. Und da geht es, ja gut, das führt zu weit. Aber das Gleiche gibt es auch unter Nicht-Politikern. Zum Beispiel unter Wählern. Ich denke, hier sitzen einige Wähler, die zwar privat an Jesus glauben, seine seine Lehren, seine Botschaft und das, was er verkündigt, dann aber für das Kreuzchen bei der Wahl vielleicht als ungeeignet halten. Ich habe mir diese Frage schon mehrfach gestellt, muss ich sagen. Geht das überhaupt? Also jetzt nicht eine Partei finden, die super christlich ist, aber nach welchen Maßstäben wähle ich? Und wo spielt das eine Rolle? Oder wo ist das vielleicht utopisch und hat in der Politik nichts zu suchen? Franz Alt hat mich eines Besseren belehrt, als ich das gelesen habe. Wir können nicht einfach einen Bereich unseres Lebens vom Rest trennen, so als wenn er nichts damit zu tun hätte. Das geht nicht. Der Mensch ist ein Individuum, habe ich neulich gelernt. Individuum, das ist Latein und heißt unteilbar oder untrennbar. Als ich das verstanden habe. Ne? Divide ist ja teilen, ne? Und Individuum. Ja, ich hatte nie Latein und ich mag die Sprache sehr. Der Mensch ist ein Individuum und wir können nicht einfach einen Teil unseres Lebens, einen Bereich vom Rest trennen, so als wenn er damit nichts zu tun hätte. Weder unsere politischen Entscheidungen noch unsere wirtschaftlichen, ob wir jetzt Geld anlegen oder Dinge einkaufen, genauso wenig können wir auch den Glauben von unserem Privatleben trennen oder den Glauben von unserem Alltag, von dem, wie wir uns verhalten, was wir tun. Den Glauben nennt Paulus den Schild. Ich fand früher die Playmobil-Legionäre super cool, weil die hatten so einen römischen Schild und der hat sie quasi ganz bedeckt. Von hier und am Kopf bis zu den Füßen. So einen riesen Klopper haben die damit sich rumgeschleppt. Fand ich total cool. Der schützt. Der Schild, der schützt wirklich. Und zwar sehr viel. Wenn wir einen Körperteil nicht mit dem Schild bedecken, was ist dann? Dann ist er Angriffen ausgeliefert. Und wenn wir einen Teil unseres Lebens, einen Teil von uns, von unserem Glauben trennen und sagen, ja, das hat damit nicht allzu viel zu tun, den halte ich da raus, dann ist auch dieser Bereich unseres Lebens feindlichen Angriffen schutzlos ausgeliefert. Der Glauben, Paulus schreibt, vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle Pfeile auslöschen könnt, die der Böse auf euch abschießt. Der Glaube, das ist kein bloßes Fürwahrhalten, für richtig halten. Das habe ich schon öfter gesagt, aber ich sage es immer gerne wieder. Ich kann glauben, dass es Gott gibt, ohne dabei an ihn zu glauben. Lasst mich das nochmal sagen. Ich kann glauben, dass es Gott gibt, ohne an ihn zu glauben. Glaube im biblischen Sinn meint immer ein Vertrauen. Ein Vertrauen auf jemanden, auf etwas, ja, meistens auf Gott. Und Vertrauen, das erweist sich im Handeln. Darin, wie ich mein Leben führe. Ich habe dazu mal eine Geschichte gehört, die, fand ich, das sehr eindrücklich veranschaulicht. Da ist ein Fluss, ein breiter, reißender Fluss und er fließt in einen Wasserfall, mündet in einen Wasserfall. Und kurz vor diesem Wasserfall hat jemand ein Seil gespannt von einem Ufer zum anderen. Und dann läuft da ein Mann darauf rum und turnt auf diesem Seil und er, wow, wunderbar. Und er ist ein super Akrobat anscheinend, denn er kommt da rüber, als wäre es das Einfachste der Welt. Und bald finden sich Schaulustige ein und die sehen diesen Mann, wie er da rüberläuft, wow. Und dann kommt auch ein Mann angefahren, lässt sich extra hinbringen mit einer Kutsche und steigt aus und schaut ihm zu und sieht, wie dieser Mann da mit einer Schubkarre inzwischen, hat eine Schubkarre in den Händen und dann schiebt er diese Schubkarre über das Seil vom einen Ufer zum anderen und dann tut er zwei schwere Kartoffelsäcke da rein und schiebt die Schubkarre rüber und schiebt sie wieder zurück. Und dann kommt dieser Akrobat, dieser Mann mit der Schubkarre, kommt er zu einem Mann am Ufer, der ihm zuschaut und spricht ihn an. Hey, findest du, ich mache das gut hier? Ja, das kannst du echt gut. Glaubst du, ich wäre in der Lage, einen Menschen hier in dieser Schubkarre rüberzufahren und wieder zurück? Ja, das glaube ich schon. Traue ich dir zu. Und dann fragte ihn, ja, und was, wenn ich dich jetzt bitte, dass du dich da reinsetzt, damit ich dich rüberfahren kann und wieder zurück? Ich weiß nicht, was ihr antworten würdet in so einer Situation, wenn jemand euch bitten würde, bei so einem Kunststück mitzumachen. Aber letzten Endes ist das der Glaube, der sich erweist oder sich nicht erweist, ob der Mann sich reinsetzt oder ob er sich nicht reinsetzt. Glauben heißt Vertrauen. Glauben auf Gott heißt ihm vertrauen, ihm sein Leben anvertrauen. Das heißt nachfolgen, das heißt sich in Bewegung setzen, das heißt Beziehung leben. Und eine Beziehung füllt man mit Leben, indem man ja, was unternimmt, indem man es macht, miteinander spricht, sie lebendig hält. Auch unsere Beziehung mit Gott. Zwei Teile hat die Rüstung noch. Zunächst ist da der Helm des Heils. Im ersten Thessalonicher Brief, da gibt es auch eine Stelle, wo Paulus ihn nennt. Da nennt er nicht die ganze Waffenrüstung, aber da spricht er auch vom Helm. Und er nennt ihn den Helm der Hoffnung auf das zukünftige Heil. Das verdeutlicht vielleicht etwas, worum es hier geht. Der Helm des Heils, das Heil dabei ist das zukünftige Heil. Dass wir in Christus schon erlangt haben, dass wir in seiner ganzen Fülle aber erst noch erleben werden. Der Helm ist dabei auch nicht ganz unerheblich, er schützt den Kopf. Man könnte ihn als wichtiges Organ bezeichnen. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich Fahrrad fahre, trage ich eigentlich so gut wie nie Helm. Vielleicht ist das unverantwortlich. Ich weiß es nicht. Auch, ich sollte mir mal wieder einen holen, oder? Ja. Ich habe nämlich gar keinen mehr. Irgendwann mit 15, ach, das ist nicht cool mit Helm fahren. Und dann seitdem ging ja noch alles gut. Aber der Kopf ist schon schützenswert. Der ist schon was Wichtiges. Und so wie ein Helm, ein Fahrradhelm, mein Kopf beim Fahrradfahren schützt oder der Helm den Soldaten vor einem Schwerthieb, so schützt auch die Hoffnung auf das Heil in Christus meinen Kopf. Die Hoffnung, ja eigentlich die Gewissheit auf das Heil. An anderer Stelle heißt es von der Heilsgewissheit, dass wir das gewiss haben. Die Hoffnung auf das Heil kann einen motivieren. In Zeiten der Trägheit, wenn es schwierig ist, nach vorne zu kommen, wenn man nicht weiß, ja warum eigentlich. Da kann sie Motivation sein. Und in düsteren Zeiten, in Zeiten der Schwachheit oder wenn ich Schlimmes erlebe, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann ist die Hoffnung auf das zukünftige Heil ein Trost für mich. Sowohl in den allereinfachsten, in den gelassensten Momenten, wo ich alles habe und mich frage, warum muss ich jetzt überhaupt noch losgehen und irgendwas machen, als auch in den schwierigsten, in den angespanntesten Tagen. In beiden ist die Hoffnung auf das zukünftige Heil ein guter und ein zuverlässiger Schutz. Und schließlich, zu guter Letzt, und ich meine zu guter Letzt, kommt Paulus zum Schwert. Der Soldat ohne Waffe, egal wie gut er geschützt ist, egal wie gut die Rüstung sitzt, ohne Waffe ist er aufgeschmissen im Kampf. Ja, eigentlich, ich möchte nicht sagen nutzlos, aber vielleicht als Kanonenfutter. Ohne Waffe ist der Soldat aufgeschmissen. Und das Gleiche gilt auch für den Christen ohne Gottes Wort. Wenn von Gottes Wort die Rede ist, dann kommt manchmal die Frage, ja, meint das jetzt die Bibel? Die ja Gottes Wort wiedergibt. Oder meint das Jesus Christus, der im Johannesevangelium als das Wort Gottes bezeichnet wird? Also eine von den wenigen Entweder-Oder-Fragen, die man getrost mit Ja beantworten kann. Bibel oder Jesus? Ja. Ja, genau. Jesus sagt, die Propheten und auch das Gesetz von Mose, alles, das erzählt von ihm. Das erzählt von ihm, das weist auf ihn hin. Und auch das Neue Testament, auch das Neue Testament berichtet von Jesus, noch viel direkter als das Alte Testament. Wenn wir die Bibel auf Jesus hin lesen und auf seine Botschaft, auf sein Evangelium hin deuten, dann ist sie nicht nur ein gutes Fundament für das Leben, sondern auch unser scharfes Schwert. In Hebräerbrief in Kapitel 4 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Sinne unseres Herzens. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, und ich meine beschäftigen in dem Sinne, dass wir aufmerksam darin lesen, es studieren und fragen, was hat das für eine Bedeutung für mich? Was will Gott mir damit sagen? Denn er möchte uns ansprechen und er spricht uns an durch sein Wort. Dann hat Gottes Wort die Kraft, unser ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Eigentlich in jedem Bereich, in jeder Hinsicht. Darum ist ein ernsthaftes Bibelstudium auch so wichtig. Nicht nur für Älteste, für Pastoren und Kleingruppenleiter, sondern für jeden einzelnen Christen und jede einzelne Christin. Ich habe mal gelernt, im Biologieunterricht tatsächlich, dass Menschen mit einem Blick nur bis zu 5 Gegenstände erwischen können, die vor ihnen liegen. Ab 6 muss man zählen, das sind dann wohl schon zu viel. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil mein Biologielehrer in der Oberstufe, der hat viel erzählt, wirklich viel. Und eine ganze Menge davon waren Halbwahrheiten und haben nicht wirklich zugetroffen. Aber was das angeht, bin ich geneigt, ihm Glauben zu schenken. 6 Dinge, das ist schon eine ganze Menge, um sie mit einem Blick aufzunehmen. Die Waffenrüstung, die Paulus hier nennt, hat, wenn ihr mitgezählt habt, 6 Komponenten. Für einen kurzen Überblick ist das ziemlich viel und es kann sein, dass man einzelne wieder aus dem Blick verliert. Wie war das nochmal mit den Schuhen? Und was war nochmal der erste Gegenstand der Liste? Ja, sehr gut. Ihr habt nachgeguckt, oder? Warum nennt Paulus trotzdem so viele? Warum kürzt er das nicht runter auf 3? Weiß nicht, wie im Korintherbrief, Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist einprägsamer 3 Sachen, das kann man sich super merken. 4 oder 5 geht vielleicht auch noch. Warum nennt Paulus 6 Sachen, so viele? Naja, weil jede einzelne davon wichtig ist. Weil nur nicht eins davon, wenn du eins davon weglässt, dann fehlt etwas, was essentiell ist. Der Soldat zieht morgens seine Rüstung an, sorgfältig guckt, dass alles gut sitzt, jeder Riemen gespannt ist und abends legt er sie wieder sorgfältig beiseite, poliert sie vielleicht, pflegt das Leder, bessert kleinere Schäden aus, die sie im Laufe des Tages vielleicht bekommen hat. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch auch regelmäßig mit diesen 6 Punkten beschäftigt. Das ist ziemlich viel für eine Predigt. Ich weiß nicht, wie lange ich gesprochen habe, aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, oh, so ein Haufen und zu jedem könnte man so viel sagen. Beschäftigt euch damit. Nochmal zu Hause, lest euch das nochmal durch. schaut in die Notizen, schaut in die Querverweise, nicht mechanisch damit beschäftigen, alle aufzählen, bis ich sie auswendig kann. Das ist ein guter Anfang. Aber ich meine lebendig. Was steckt dahinter? Was ist damit gemeint? An welchem Punkt in meinem Leben spielt das eine Rolle? Wo spricht Gott mich heute an? In dem, was mich jetzt gerade beschäftigt? Weil vielleicht ist das was ganz anderes als vor 2 Wochen, als ich diesen Text zum letzten Mal gelesen habe. Wo sitzt die Rüstung locker? Oder wo passt sie mir nicht mehr? Vielleicht brauche ich neue Schuhe, weil die alten abgelaufen sind. Das mit der Bereitschaft nicht mehr ganz so her ist. Oder mein alter Gürtel ist langsam zu klein geworden und jetzt brauche ich eine neue Größe. Ihr Lieben, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Denn wir wissen, Jesus ist bereits der Sieger. Amen.